Steuermannschaft, der Kanzlei-Podcast mit Daniel Kubica und spannenden Gästen aus der Branche. Zusammen setzen wir Kurs Richtung Zukunft und beleuchten die aktuellen und zentralen Branchenthemen für eine nachhaltige Kanzleientwicklung.
Herzlich willkommen. Mein heutiger Gast ist Christian Friese, Vorstand der ETL-Gruppe. Heute zum Thema Kanzleiwachstum, Kanzleinachfolge. Christian, schön, dass du da bist.
Ja, hallo Daniel. Freut mich, bei euch zu sein.
Christian, ihr seid ja die größte Steuerberatergruppe in ganz Deutschland. Aber wie seid ihr denn damals gestartet?
Ja, unsere Anfänge liegen eigentlich im Jahr 1971. Da hatte ein sehr weiser Mann, der seit einigen Jahren leider verstorben ist, nämlich Willi Hoffmann aus München, die Idee gehabt, warum macht eigentlich jeder Steuerberater alles nur für sich? Kann man nicht etwas machen, wo man einmal vordenkt und alle nutzen es mit und nicht jeder muss das Rad bei sich vor Ort neu erfinden? Herr Hoffmann hat damals eine erste Vorgängergesellschaft der heutigen ETL-Gruppe gegründet, das war die SOB Treuhand, und hat dann angefangen, verschiedene Arten von Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen, auf die die angeschlossenen Praxen zugreifen konnten. Und das ist eigentlich auch das Konzept der ETL-Gruppe bis heute.
Ich finde das ja immer super spannend. Man sieht natürlich heute so eine richtig große ETL am Markt, Marktführer. Aber spannend ist auch, wie ist es damals mal gestartet? Und da sieht man auch, ihr seid mal klein losgelaufen.
Absolut. Und wenn man so zurückschaut, dann waren die Anfänge natürlich schwierig, weil als wir noch eine geringe Anzahl von Praxen hatten, mussten ja trotzdem schon Dienstleistungen angeboten werden, auf die damals noch relativ wenig Praxen zugegriffen haben. Und je mehr Praxen wir natürlich dann hatten, desto effizienter wurde das Ganze natürlich auch und desto besser konnte das ausgebaut werden. Die ersten Umsatzsprünge und die ersten zusätzlichen Kanzleien, die so dazugekommen sind, waren Mitte bis Ende der 70er Jahre. Das war auch schon die Zeit, als ein Inhaberwechsel damals stattgefunden hat bei der SOB Treuhand. Damals hat die Gesellschaft übernommen worden von Franz Josef Wernze, der damals schon einer der ersten 10 Praxen war, die da in der damaligen SOB-Gruppe angeschlossen waren. Und der Wernze war so ein richtiger Power-Typ, hat das Ganze dann nach vorne gebracht auf ca. 100 Praxen bis zur Ostöffnung, als dann natürlich in den neuen Bundesländern wie ein Eldorado war und wir dann in den neuen Bundesländern ganz, ganz viele Praxen in den ersten Jahren nach der Wende geöffnet haben. Ja, das waren eigentlich damals so die Anfänge. Und wenn man so zurückdenkt, da hat der Wernze immer gesagt, die ersten 10, vielleicht auch noch die ersten 20 Praxen waren die schwierigsten, weil es natürlich auch ein Problem war, man musste diese Käufe finanzieren. Danach hatten dann die Banken Vertrauen geschöpft, haben gesehen, jawohl, das funktioniert alles. Aber das war sicherlich schon eine schwierige Zeit.
Ja, kann ich bestätigen. Auch für uns waren ja die ersten die schwierigsten. Und da bekommt man natürlich auch erstmal nur kleine Kanzleien. Man bekommt ja auch von den Banken erstmal nur kleines Geld. Und Das ist natürlich viel schwieriger, als wenn man eine große, gute Einheit dazu kauft, die eigentlich alleine läuft.
So ist es.
Ja, aber Hut ab, dann schon vor über 50 Jahren diese unternehmerische Idee gehabt zu haben und zu sagen, ich bin kein reiner Freiberufler, ich will auch was Unternehmerisches aufbauen, das bedarf ja auch viel Mut, von daher toll gemacht.
Ja, ich denke auch, das Besondere bei uns ist der Erfolg von Anfang an, dass wir in jedem Standort vor Ort beteiligte Kollegen haben, die wirkliche Unternehmer sind, die auch nicht nur auf dem Papier Unternehmer sind, sondern wir haben die Einstimmigkeit in unseren Gesellschaftsverträgen. Das heißt, jeder kann mitentscheiden und ist wirklich ein Unternehmer und kann auch unendlich eigentlich an Geld verdienen, weil er ja nicht nur sein Einkommen aus der Tätigkeitsvergütung hat, sondern auch, wenn er wächst und gute Ergebnisse hat, auch entsprechende Werte aus den Gewinnausschüttungen jedes Jahr generiert und natürlich sich auch eine Altersversorgung aufbaut, nämlich einen Anteilswert, der irgendwann mal veräußert werden kann. Und der als Eimerbetrag zur Verfügung steht, neben den Leistungen, die ein heutiger jüngerer Kollege ja zum Beispiel aus dem Versorgungswerk bezieht.
Oh, das waren jetzt ganz viele gute Infos. Ich fange nochmal vorne an, ein bisschen kleinteiliger. Das heißt, wenn ihr Kanzleien dazunehmt, ihr habt immer die Mehrheit der Kanzleien, behandelt eure Partner vor Ort aber auf Augenhöhe.
Genau, wir halten immer die Mehrheit der Anteile. Das hat einerseits mit unserer Konzernbilanz zu tun, dass wir die Kanzleien auch in unserer Konzernbilanz mitbilanzieren können, aber auch verschiedene finanzielle Themen, wo wir sonst gegen BaFin-Auflagen verstoßen würden. Aber jeder Partner bei uns, egal wie hoch er beteiligt ist, egal ob er 1%, 5% oder mit 49% beteiligt ist, hat immer ein komplettes Veto- und Mitspracherecht.
Und das bezieht sich dann auf seine Kanzlei, in der er auch selbst tätig ist.
Genauso ist es.
Perfekt. Dann habt ihr ja eben gesagt, ihr bietet ein Leistungsspektrum an für die Kollegen. Was bietet ihr genau an? Wo liegt da der Vorteil? Ich glaube, ihr habt auch Rechtsberatungsleistungen. Das ist ja gerade bei einer Einzelkanzlei nicht üblich, dass man die an Bord hat.
Ja, wir haben verschiedene Arten von Dienstleistungen und haben uns natürlich daran orientiert, worauf greifen denn die Kollegen zu? Was brauchen die im Alltag? Fangen wir mal an mit so einem Thema, was heute, glaube ich, in aller Munde ist. Das geht ja oft um das Thema Personal. Viele Kollegen stöhnen ja im Augenblick, sie könnten mehr Umsatz machen, wenn sie auch mehr Personal hätten. Und wenn man mal dieses Beispiel nimmt, dann haben wir auf der einen Seite Unterstützungsleistungen, auch eigenes Personal für die Kanzlei zu finden. Zum Beispiel eine eigene Abteilung, die heißt ETL Personalpartner. Dort unterstützen wir unsere Kanzleien bei der Anzeigenschaltung, beim Anzeigendesign. Wir haben dort Rahmenabkommen mit verschiedenen Agenturen, bringen die Kanzleien in die sozialen Medien, vielleicht zu Facebook, zu Instagram oder ähnliches, wo wir heute vertreten sein müssen, um auch entsprechend Personal zu generieren. Auf der anderen Seite, wenn das aber nicht gelingt, bieten wir auch die Möglichkeit, gewisse Dinge outsourcen zu können in zentrale Abteilungen zu uns, damit das Personal vor Ort nicht vorgehalten werden muss. Das bieten wir zum Beispiel an für das Thema Lohnbuchhaltung über ein Lohnkompetenzcenter, über die Finanzbuchhaltung, über ein FIBU-Kompetenzcenter, aber auch zum Beispiel für Leistungen, die sonst die Berater oft selbst erbringen. Du hast eben den Rechtsbereich genannt. Zum Beispiel haben wir auch eine eigene große Steuer- und Rechtsabteilung, wo über 50 Mitarbeiter sitzen, davon zurzeit 43 Anwälte und Steuerberater, auf die dann unsere Kanzleien zugreifen können, wenn sie komplizierte Rechtsfragen zum Beispiel haben oder sich mal eine Zweitmeinung einholen wollen oder ähnliches. Und du hast völlig recht, je kleiner in Anführungsstrichen eine Kanzlei ist, beziehungsweise je weniger Berater vor Ort sind, desto öfter wird das auch in Anspruch genommen, weil keiner mehr sagen kann, ey, ich weiß alles heute im Steuerrecht. Je größer eine Praxis ist und die hat vielleicht 8 oder 10 Berater vor Ort, die nimmt das weniger in Anspruch, weil ja viel Know-how auch entsprechend vor Ort vorhanden ist. Da wir aber kein Umlagesystem haben, muss auch jeder nur bezahlen, was er in Anspruch nimmt und das auch immer nur zu Selbstkosten. Das heißt zum Beispiel eine Stunde dieser Steuerrechtsabteilung wird mit 100 Euro abgerechnet gegenüber der Kanzlei oder wenn jemand einen Lohn outsourced, kostet das 7,50 Euro pro Lohn und Monat oder in der Finanzbuchhaltung 60 Euro die Stunde. Das heißt Werte, die man sonst in der Kanzlei selbst wahrscheinlich gar nicht erreicht vom Kostenfaktor her.
Nee, das stimmt völlig. Also das kann man wahrscheinlich ja nahezu verdoppeln und abrechnen bei Mandanten, ne? Wenn das gut läuft, wenn man selbst gute Mandate hat, funktioniert das ja sehr gut.
Genau, wir haben im Endeffekt über diese ganzen Dienstleistungen keine Gewinnerzielungsabsicht, sondern wir wollen gemeinsam mit unseren Kanzleien vor Ort Geld verdienen und wir profitieren ja dann, weil wir an der Kanzlei vor Ort entsprechend beteiligt sind.
Aber wenn man das so überlegt, müsste man eigentlich sagen, ich brauche gar keine eigenen Mitarbeiter mehr, ich kann die ganzen Leistungen ja bei euch einkaufen, alleine sitzen. Das ist aber auch nicht Ziel, sondern man soll ja vor auch noch ein einsatzbereites Team haben.
Genau, es wird, wie eben schon ausgeführt, auch sehr unterschiedlich genutzt. Wir haben Kanzleien, die nutzen die Steuerrechtsabteilung für ganz, ganz viele Dinge, auch für Kleinigkeiten in Anführungsstrichen. Genauso haben wir Kanzleien, die haben nur einen Teil der Löhne outgesourced. Wir haben aber auch Kanzleien, die haben die komplette Lohnbuchhaltung outgesourced. Genauso haben wir Kanzleien, die machen noch Fibus im Haus, aber wir haben auch Kanzleien, die machen keine Finanzbuchhaltung mehr im Haus. Das kommt sicherlich auf den Standort an, wie teuer auch die Mitarbeiter vor Ort sind und wie natürlich auch die Akzeptanz der Mandanten und entsprechend der Mitarbeiter vor Ort auch ist für eine solche Lösung.
Jetzt hattest du ja ganz am Anfang gesagt, dass ihr auch mal klein gestartet seid mit am Anfang 10 Kanzleien. Wie viele habt ihr denn aktuell etwa?
Wir sind heute an ca. 800 Büros in Deutschland beteiligt und haben daneben auch einen relativ großen Auslandsbereich aufgebaut. Da sind wir inzwischen auch in ca. 50 Ländern aktiv, wobei wir da vor allem im europäischen Ausland sehr, sehr stark vertreten sind. Vielleicht, wenn ich auch eine Frage stellen darf, ihr seid ja auch die letzten Jahre schon von null eigentlich ganz gut gewachsen. Wo steht ihr heute? Wie viele Gesellschaften habt ihr heute?
Ja, wir haben etwa 12 Gesellschaften. Bei uns schwankt das immer so ein bisschen. Wir haben auch schon mal einige fusioniert, manchmal mit mehr, manchmal mit weniger Erfolg. Das ist ein deutlich schwierigeres Thema als Kanzlei-Nachfolge für uns, weil einfach sehr viele Menschen zusammenkommen und die muss man dann mit ihren Kanzleikulturen zusammenbringen. Und manchmal klappt das leider auch nicht so wahnsinnig gut. Wir liegen aktuell bei etwa 10 Millionen Umsatz. Also einholen werde ich euch nicht mehr.
Wer weiß.
Aber ich kann ja versuchen, möglichst nah ranzukommen.
Ja. Nein, vielleicht vom Umsatzvolumen her ist ja kein Geheimnis. Wir machen in Deutschland circa knapp über 1 Milliarde reinen Steuerberatungsumsatz zuzüglich der Umsätze in der Rechtsberatung, der Wirtschaftsprüfung und im Auslandsbereich. Aber ja, ist auch schon toll, was ihr seid ja erst seit circa 3 Jahren, glaube ich, dran. Schon toll, was ihr in dieser kurzen Zeit aufgebaut habt.
Ja, vielen lieben Dank. Das Kompliment nehme ich sehr gerne an von dir. jetzt hatten wir gerade über Personen gesprochen. Wie viele Personen habt ihr denn in der ETL-Gruppe insgesamt?
Ja, das ist ganz, ganz schwer zu sagen, weil wir ja keine zentrale Lohnbuchhaltung führen. Wir gehen im Augenblick davon aus, dass wir auf jeden Fall deutlich über 12.000 Mitarbeiter innerhalb der ETL-Gruppe beschäftigt haben in unseren Kanzleien. Die Zahl, die wir natürlich genauer sagen können, ist die Zahl unserer Partner, unserer Mitgesellschafter. Die liegen bei ca. 1.450 im Augenblick. Und wenn wir mal davon ausgehen, wahrscheinlich ist diese Zahl eher zu gering, dass wir 8 bis 10 Mitarbeiter pro Praxis haben. Und da wir aber ganz viele Praxen haben, die deutlich, deutlich, deutlich größer sind. Also ich schätze die Zahl persönlich eher auf ca. 15.000 Mitarbeiter. Aber wir können es nur abschätzen, weil, wie gesagt, wir haben keine zentrale Lohnbuchhaltung. Jeder rechnet seine Löhne auch für seine eigene Kanzlei vorab selbst ab.
Der Steuerberatermarkt ist ja leider sehr kleinteilig mit 70% Einzelkanzleien. Da stecht er ein bisschen heraus. Trotzdem ist es manchmal so, wenn man sich Statistiken anschaut mit den größten Kanzleien in Deutschland, steht die ETL nicht drauf.
Nein, das stimmt so nicht. Man muss immer sehen, wir haben eine Sonderrubrik, zum Beispiel bei der Lünedom-Studie, auf die du vielleicht anspielst. Genau. In der Lünedom-Studie werden eigentlich nur Praxen aufgenommen, die einen sehr großen Anteil Wirtschaftsprüfungsumsatz machen. Der muss, ich glaube, bei mindestens 15% liegen. Und das tut er bei uns nicht, weil auch die Wirtschaftsprüfung bei uns in einer rechtlich gesonderten Gesellschaft läuft, nämlich in der ETL-WPG AG. Und wir werden dort genauso wie die ECOFIS-Gruppe zum Beispiel in einer Sonderrubrik geführt. Da wird auch unser Umsatz ausgewiesen, den wir machen. Und wenn man den jetzt in die Gruppe einfügt, die offiziell aufgeführt werden, wären wir umsatzmäßig inzwischen sicherlich die Nummer 3 in Deutschland, also innerhalb der Big-Four-Gesellschaften. Dabei sind wir aber rein in der Steuerberatung deutlich größer als der Steueranteil, den eine KPMG, eine PwC oder Ähnliches in Deutschland hat.
Ja, das ist echt eine gute Leistung. Das heißt, da kann man sehen, trau keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Genau. Das heißt, man müsste dann einmal unterteilen zwischen Steuerberatung und da seid ihr dann auch wirklich die absolute Nummer 1. Genau. Und seid dann auch schon auch mit den gesamten Leistungen, mit dem Big Four wirklich auf Augenhöhe.
Ja. Wir sind in der Wirtschaftsprüfung, liegt unser Umsatz ungefähr bei 75 Millionen Euro im Jahr. Damit stehen wir in der Lünedom-Studie auch drin. Dann aber, ich will jetzt nicht lügen, irgendwo auf Platz 14 oder 15. Aber das ist wirklich nur unser reiner Wirtschaftsprüfungsanteil.
Ja, aber auch das wäre schon mal ein guter Rang, wenn man das schaffen würde.
Ja, und das, da sind wir so seit 2011 eigentlich sehr stark tätig. Da haben wir die ETL-WPG AG gegründet und haben darunter unsere ganzen Wirtschaftsprüfungsaktivitäten gebündelt. Einerseits haben wir dort eigene Niederlassungen der ETL-WPG AG, das sind ca. 40 im Augenblick bundesweit. Und wir sind beteiligt über die ETL-WPG AG an einigen größeren WP-Gesellschaften, die als eigenständige Gesellschaft auch noch unter eigenem Namen nach außen tätig sind.
Das heißt, man erkennt euch auch immer als ETL, weil ihr das immer im Namen mit aufnehmt.
Wir haben das seit 2011, ist das so, aber auch da haben wir unseren Kollegen vor Ort, zum Beispiel bei den Gesellschaften, wo wir vorher schon beteiligt waren, ein Wahlrecht eingeräumt, ob man jetzt eine Umfirmierung machen will, wenn die Kanzlei vielleicht bislang Müller und Kollegen hieß, ob sie dann umfirmieren in ETL Müller und Kollegen oder ob sie das lassen. Das heißt, wir sind nicht bundesweit immer mit im Namen drin, aber jede Kanzlei von uns hat zum Beispiel das Logo mit auf dem Briefpapier oder oftmals auch, wenn man reinkommt, in der Beschilderung oder im Besprechungsraum mit dem Logo oder Ähnliches. Weil jeder Kollege, der bei uns ist, verbindet ja auch etwas mit dieser Mitgliedschaft und das ist ja auch ganz häufig Know-how nach außen darzustellen, um auch dem Mandanten zu signalisieren, ey, ich bin hier nicht ganz alleine oder mit meinen Partnern hier alleine, sondern ich bin Teil einer großen Gruppe und kann auf ganz, ganz viele Dinge zugreifen.
Also Vorteil dieser einheitlichen Dachmarke ist dann einfach auch die Außendarstellung. Das hilft ja auch bei Mitarbeitergewinnung. Die Marke baut ja ein gewisses Vertrauen auf und die Kollegen kennen sich auch untereinander.
So ist es. Wir machen ganz, ganz viele Erfahrungsaustauschrunden, sowohl regionale wie auch überregionale oder Austauschrunden nach Kanzleigröße oder auch Besonderheiten. Wir haben Arbeitsgruppen, sei es für den Bereich Profisport, sei es für den Bereich L&F oder viele, viele andere Dinge. Wir haben Branchenspezialisierungen für den Bereich der Heilberufler beispielsweise oder für den Tankstellenbereich, für Hotellerie, Gastronomie. Und jeder schließt sich da an, wo er sich wiederfindet und wo er Lust drauf hat. Bei uns gibt es nie eine Verpflichtung, etwas zu tun, sondern jeder kann sagen, jawohl, das ist der Bereich, an dem ich Spaß habe. Und da lernt er dann natürlich ganz, ganz schnell natürlich auch die Kollegen aus dem Bereich kennen.
Ja, sehr gut, sehr spannend finde ich das Ganze. Jetzt habt ihr auch ein gewisses Wachstumsziel und ich finde, ihr löst ja mit eurem Konzept auch ein Riesenproblem, nämlich das der Kanzleinachfolge.
Ja, Kanzleien kommen zu uns eigentlich aus mehreren verschiedenen Motivationen. Einerseits natürlich, dass immer mehr Kanzleien in den letzten Jahren, und das wird sich auch so fortsetzen, natürlich ihre Nachfolge sicherstellen müssen, weil der Berufsstand doch ein relativ hohes Alter erreicht hat. Man kann das zum Beispiel an einer Zahl sehen, dass circa ein Drittel der bei der Steuerberaterkammer gemeldeten Berater hat das 60. Lebensjahr vollendet. Ich habe so eine Zahl im Kopf, dass 10% sogar schon über 70 sind. Und in all diesen Praxen, wo die tätig sind oder wo die selbstständig sind, muss ja in den nächsten Jahren ein Übergang gelingen. Teilweise gelingt dieser Übergang, dass zum Beispiel ein angestellter Berater vorhanden ist, der tatsächlich die Praxis dann übernimmt oder man hat jemanden in der Verwandtschaft. Aber ganz, ganz viele Praxen haben das ja nicht. Und die suchen dann natürlich am Markt einen Käufer. Und du hast das ja auch die letzten Jahre gemerkt. Du brauchst ja auch Leute, die deine Praxen führen vor Ort. Es wird ja immer schwieriger, unternehmerische Steuerberater zu finden, die Lust und Interesse haben, auch in die Verantwortung zu gehen, vielleicht auch eine gewisse Verbindlichkeit einzugehen, sei es nur durch eine Bürgschaft oder Geld aufzunehmen bei der Bank. Und da sind wir oft derjenige, der helfen kann, junge Kollegen in eine Nachfolge mit einzubinden, das finanzielle Risiko zu mindern oder Ähnliches. Genauso haben wir aber einen relativ großen Anteil an Praxen, die zu uns kommen und sich uns anschließen, aus strategischen Gründen, die zum Beispiel Wachstum in der Region generieren wollen, vielleicht mit uns gemeinsam weitere Kanzleien in der Region erwerben wollen, sei es zur Integration in der bestehenden Kanzlei, aber vielleicht auch, um sich auf umliegende Standorte oder Städte weiter auszudehnen. Die Motivation ist sehr, sehr unterschiedlich, warum Kanzleien zur ETL-Gruppe kommen. Aber das Nachfolgethema ist eines der wichtigsten sicherlich.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass das auch für große Kanzleien interessant ist, wenn man jetzt so ein, zwei Seniorpartner hat, die einen großen Kapitalanteil haben, die jetzt irgendwann mal in Rente gehen möchten, dass man dann sagt, man holt einen ETL rein, die sind es gewohnt, mit vielen Leuten zusammenzuarbeiten. Das ist vielleicht leichter, als dann einen Jungen zu finden.
Ja, absolut. Das ist so. Ich war erst gestern wieder bei einer großen Kanzlei, die macht ungefähr 7,5 Millionen Euro Umsatz und da ist es ganz genauso. Da sind zwei Senior-Partner mit dabei, die den überwiegenden Anteil der Anteile halten. Die beiden Junior-Partner wollen und können auch nicht diese Anteile komplett erwerben. Und wir haben uns gestern mündlich darauf geeinigt, dass diese Praxis zum 01.01.25 Teil der ETL-Gruppe werden wird. Wir bieten für junge Kollegen ein sehr gutes Einstiegsmodell. Wenn wir eine Kanzlei neu kaufen, dann gründen wir meistens dafür eine neue Gesellschaft, eine neue GmbH. Und an dieser GmbH können sich die neuen Kollegen dann zum Nominalwert beteiligen. Das heißt, wenn sie 10% einer Gesellschaft übernehmen, wäre der Aufwand 2.500 Euro und nicht, als wenn sie 10% einer 7,5-Millionen-Kanzlei beispielsweise dann 750.000 auf den Tisch legen müssten. Und das ist schon interessant und bietet uns sicherlich Vorteile im Markt und bringt auch den Kollegen vor Ort natürlich entsprechend Vorteile. Wir sagen aber auch ganz klar immer, und das ist uns auch ganz wichtig, das Finanzielle soll nicht der einzige Grund sein, zur ETL zu kommen. Weder für einen Verkäufer, genauso wie für einen Juniorpartner. Natürlich ist das Finanzielle wichtig, aber man darf nicht irgendwann dann enttäuscht sein, dass wir auch mit beteiligt sind und natürlich auch eine Gewinnausschüttung bekommen. Man muss an das Konzept der ETL-Gruppe glauben, mit der ETL besser wachsen zu können, Synergien heben zu können, auch in die Zukunft vielleicht gehen zu können, um mehr zu erreichen, als man sonst alleine erreichen würde. Und daran muss man glauben.
Habt ihr denn ein Wachstumsziel für die kommenden Jahre?
Also wir gehen eigentlich von Jahr zu Jahr neu ran und wir haben zum Beispiel in diesem Jahr sind wir organisch um ca. 9% gewachsen, also organisches Umsatzwachstum ohne gekauften Umsatz. Für das nächste Jahr rechnen wir da so mit 5%. Das heißt, wir wollen auch da nochmal das, was natürlich an Inflation da gewesen ist, mindestens wieder reinholen durch natürlich auf der einen Seite neue Mandate, aber auch gestiegene Gegenstandswerte unserer Mandanten beispielsweise. Ein festes Zukaufsziel haben wir nicht, weil wir immer sagen, es muss einfach passen. Und ob das jetzt nachher 40 Kanzleien im Jahr sind oder ob es 60 Kanzleien sind, die wir übernehmen, das ist immer davon abhängig, ob die Kollegen vor Ort ein gutes Gefühl haben, wir ein gutes Gefühl haben. Und auch da wieder, wir lehnen auch Praxen ab, die vielleicht wirtschaftlich sehr erfolgreich sind, wo wir aber sagen, die Menschen passen einfach nicht zur ETL-Gruppe. Und andererseits lassen wir uns auch nicht auf jeden Preis ein. Wir wollen schon immer ein vernünftiges Konzept haben, eine vernünftige Refinanzierungsmöglichkeit haben, wodurch natürlich auch die eine oder andere Kanzlei dann verloren geht. Also man kann so eine Zahl jetzt nicht wirklich ganz konkret benennen.
Ja, aber es war ja schon mal ein guter Hinweis, in welche Richtung das geht. Ich finde auch gerade das organische Wachstum ist bei euch ja auch super. Also 5-9% liegt etwas über dem Markt. Das kann man schon stolz drauf sein.
Ja, das ist so. Auch das ist, glaube ich, Teil der Gruppe, dass wir ganz viele Erfahrungsaustauschrunden machen, wo wir natürlich dann auch die Kollegen erzählen lassen, die sehr, sehr erfolgreich sind. Wie haben sie das denn umgesetzt? Und jeder geht abends nach Hause und nimmt irgendwas mit, was er für seine Kanzlei dann entsprechend auch umsetzen kann, was der klassische Einzelkämpfer oder nehmen wir auch selbst eine Kanzlei, wo vielleicht 2-4 Partner sind, diesen externen Austausch zumindest nicht so offen hat, weil wenn sich so Arbeitskreise ansonsten bilden, da will ja keiner so richtig mit der Wahrheit raus. Da erzählt ja keiner, was nimmt er denn für Preise für die FIBU, was nimmt er für Preise für den Lohn, weil er Angst hat, dass die Kollegen ihn vielleicht unterbieten könnten und Mandat abwerben könnten. Das ist bei uns innerhalb der Gruppe überhaupt nicht so, sondern da ist jeder sehr, sehr offen. Wir moderieren das. Wir wissen ja die Echtzahlen auch von den Kanzleien. Und da nimmt jeder aus diesen Erfahrungsaustauschrunden etwas mit. Und das ist auch für viele tatsächlich ein Grund, Teil der ETL-Gruppe zu werden. Gerade die jüngeren Kollegen profitieren davon sehr, sehr stark.
Ja, Benchmarking ist unglaublich wichtig. Ich selbst mache das auch bei mir für die ganze Gruppe, auch mit externen Kanzleien. Und man nimmt da so viele tolle Erfahrungen mit raus. Und wenn man sich ein bisschen darauf einlässt und auch ein bisschen offen ist, hat das für alle Vorteile.
Absolut, das sehen wir auch so. Ich sage mal, dieses schöne Beispiel, weil Herr Wernze das früher mal hatte, wenn wir dann eine Runde von 20 Kanzleien aus einer Region haben. Und da hat er gefragt, was nehmt ihr denn für eine Steuerbescheidprüfung? Und das fing dann an von den Kollegen, die gesagt haben, wir nehmen gar nichts, weil das ist bei uns in der Einkommensteuererklärung mit eingepreist. Der Nächste hat gesagt, ich nehme 30 Euro. Der Nächste hat gesagt, ich nehme 80 Euro. Und dann waren dann die gar nichts genommen haben oder die nur 30 Euro genommen haben, ganz überrascht, was möglich ist in der Region, ohne dass deshalb ein Mandant kündigt oder dass es irgendwelchen Stress gibt oder Ähnliches. Und das ist nur ein ganz kleines Beispiel, wie jeder vom anderen mit profitieren kann. Und ich habe das ja bei dir auch schon mal gesehen, wie du das auch im Kleinen mit deinen Praxen schon machst. Und ich denke, die profitieren da genauso schon von heute, Teil deiner Kontaktgruppe zu sein.
Ich bin da zumindest bemüht. aber wir haben natürlich noch viel Aufbauarbeit vor uns, die ihr schon erfolgreich erledigt habt und da einfach sehr viel weiter seid.
Ja, aber das kommt nachher automatisch auf der einen Seite, weil die Kanzleien das ja auch wollen, nutzen und auch nachher bereit sind, das Ganze ja auch zu bezahlen. Weil wenn es jemand benötigt, dann zahlt er gerne dafür. Und deshalb, ich bin mir ganz sicher, dass, du hast mir ja deine Wachstumsziele auch mal genannt, die ihr pro Jahr habt. Die sind ja auch sehr ehrgeizig. Deshalb, ich glaube, da wird bei euch auch ein schnelles Wachstum in den nächsten Jahren noch zustande kommen.
Ja, wir sind bemüht. Also wir können das ganz offen sagen, wir wollen über 5 Millionen pro Jahr wachsen. Das ist natürlich ein Wahnsinnsziel. Da wir selbst noch nicht so groß sind, ist es auch immer eine Herausforderung, die Banken zu überzeugen, uns das Geld zu geben. Das ist jetzt nicht so, dass sie uns das stapelweise auf den Tisch legen, sondern ist jedes Projekt eine große Herausforderung.
Ja, das glaube ich. Ich habe das ja vorhin eingangs auch schon gesagt. Das war bei uns bei den ersten 20 oder Bernd hat sogar gesagt, bei den ersten 50 Praxen sicherlich auch immer mal wieder ein Thema. Und ich glaube, da war es so ähnlich wie bei dir. Der Vorteil war, Herr Wernter hatte in Essen eine sehr, sehr große, gut laufende Praxis, aus der auch entsprechende Erträge gekommen sind, weshalb er nicht unbedingt auch davon leben musste, dass große Erträge ausgeschüttet worden sind aus den Beteiligungen und natürlich dadurch auch nochmal mit gewährleistet werden konnte, dass die Darlehen auch gut zurückgeführt werden konnten. Und ich glaube, das Konstrukt ist bei dir ja auch ähnlich, weil du und dein Partner habt ja auch eine eigene gut laufende Kanzlei, die, ich sag mal, Grundlage des Ganzen ist.
Ja, genau. Also ohne ein tolles Team funktioniert es nicht. Und ja, da muss man die Menschen auch mitnehmen. Und genau wie du sagst, man muss sie auch für das Konzept begeistern, dass alle zufrieden sind.
Ja, Genau, und ich glaube auch bei uns, man kann sagen, wir betreuen hauptsächlich in unseren Praxen, wir nennen es immer den Klein- bis Mittelstand. Das ist das Einzige, was allen unseren Praxen, glaube ich, gleich ist. Ansonsten die Praxisgrößen sind völlig unterschiedlich. Die gehen bei uns bei 800.000 Euro los, gehen bis zum größten Standort mit 17 Millionen in Köln. Und dazwischen gibt es einfach alles. Die typische Umsatzgröße ist bei uns so zwischen 1,5 und 5 Millionen Euro. Wir haben aber auch durchaus Praxen, die deutlich darüber liegen. Aber jeder fühlt sich irgendwie wohl. Jeder hat ein anderes Ziel, was er mit ETL verbindet und was er bei uns in Anspruch nimmt. Es ist aber natürlich in den letzten Jahren durch das Wachstum auch schwieriger geworden, alle unter einen Hut zu kriegen. Die kleineren Praxen, die haben andere Ansprüche oftmals, wie jetzt die Großpraxen, auch was die, die Mandate zum Beispiel da drin betrifft. Oder nehmen wir in der Wirtschaftsprüfung, wo wir inzwischen auch mehrere 319a-Mandate betreuen, was natürlich auch nochmal ganz andere Herausforderungen sind, als wenn wir nur freiwillige Prüfungen oder kleinere Pflichtprüfungen betreuen würden.
Ja, das glaube ich gerne. Der Organisationsaufwand steigt doch da immens an.
Absolut. Ich sehe es immer in unserer eigenen Abteilung, wenn man für unsere Konzernbilanz, die immer weiter wächst. Weil wir ja aus über 800 Gesellschaften müssen wir einen großen Jahresabschluss nachher zimmern und die Kollegen vor Ort buchen über verschiedene EDV-Systeme, buchen über verschiedene Kontenrahmen und das müssen wir dann innerhalb relativ kurzer Zeit für unseren externen BP zusammenzimmern und dafür sind auch immer mehr Mitarbeiter natürlich nötig.
Ja, das ist schon eine Wahnsinnsherausforderung, das stimmt wohl.
Absolut, absolut. Aber da habt ihr ja auch einige Mitarbeiter, die bei dir tätig sind. Ich glaube, du hast zwei Feste, die sich auch schon nur um das Netzwerk kümmern, glaube ich, ne?
Ja, genau, das ist so. Wir haben eine Mitarbeiterin hauptsächlich fürs Marketing und eine hauptsächlich für die Orga. Und unser Kanzleicontrolling machen wir noch so irgendwo nebenbei, merken aber, dass das langsam mit Excel und von den Geschäftsführern selbst auch keine gute Lösung mehr ist.
Ja, dann müsst ihr euch sowas wie einen Kanzleimanager oder sowas holen, der solche Aufgaben für dich vorbereitet und für deinen Partner.
Genau. Christian, wir sind noch leider schon am Ende unserer Sendezeit. Ich fand, das war ein sehr unterhaltsames Gespräch und ganz vielen lieben Dank, dass du heute bei uns warst.
Ja, danke dir für die Möglichkeit, auch ein bisschen die ETL-Gruppe vielleicht präsentieren zu können. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg für die Zukunft und wir werden uns bestimmt noch öfter begegnen und austauschen. Ich fand auch die letzten Gespräche immer sehr anregend für uns, weil es ist immer wichtig zu wissen, was auch der Markt extern macht. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und vielen, vielen Dank.
Danke, dass du da warst.
Tschüss.
Das war's mit unserem Kanzlei-Podcast. Die Steuermannschaft bedankt sich fürs Zuhören und freut sich über weitere Follower und Likes. Bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder gemeinsam Kurs Richtung Zukunft setzen.